So, zum Beitrag von Christian Voss soll ich noch nachtragen. Spendenzusagen, die da in diesem Behälter landen, bekommen, die werden natürlich diskret behandelt und werden nur vom Kassierer gelesen. Niemand sonst. Also fühlt euch da frei und macht euch da keine Sorgen, dass das irgendwie in der Gemeinde rumgeht. Ja, im Eingangswort Epheser 5, da war von Wahrheit die Rede. Die Früchte des Lichts sind lauter Güte und Wahrheit. Eben auch wieder von Lied von Wahrheit die Rede. Und ich will so ein bisschen versuchen, so eine Anmoderation für die Predigt hinzukriegen, weil sie so wissen, für mich überraschend um die Ecke kommt. Ich bin aber sehr gespannt, wie es auf euch wirkt. Seid gespannt. Und ich habe mir so zwei Herangehensweisen überlegt. Das erste ist so eine kleine Geschichte von früher. Mir hat mal ein lieber Freund erzählt, er hätte sich von seiner Schwester sehr überreden lassen, für sein neues Patenkind das Babyzimmer zu tapezieren. So richtig mit Ballons und Sternchen, Mond, Streifen, ganze Programm. Ne? Und er hat gesagt, naja, noch nie gemacht, aber wie Ingenieur ist nichts zu schwören. Ne? 6 Stunden Zeit, machen wir. Ne? Und dann nach 6 Stunden kam dann die junge Mutter mit dem Baby rein. Er hat die Dinger irgendwie an die Wand gekriegt, also 2 Fenster, 2 Gauben, Schrägen, das ganze Programm. Die Schwester hat das nicht sich nur höflich bedankt, aber das Baby brachte in Tränen aus. Hat wahrscheinlich später Mathematik studiert, aus Protest. Gegenteil von gut gemeint ist, ne? Gut gemacht, ne? Das wäre vielleicht so ein Beispiel dafür. Das andere ist so eine Frage, eine These, die ich aus einem anderen Vortrag mal mitgenommen habe. Wo ich bin, da will ich sein. Das fand ich spannend. Ne, weil man ist ja oft da, wo man nicht sein will. Auf dem Flur von irgendeiner Behörde oder auch beruflich ist man irgendwo, wo man nicht sein will, wo man hin muss, ne, weil der Boss das angeordnet hat. Vielleicht ist manche auch nicht hier nur, weil es ein anderer will, hoffentlich nicht. Aber auch das kann immer wieder zu Interessenkonflikten führen und manchmal muss man die aushalten und manchmal geht es auch anders. Und das andere wollen wir uns heute mal anhören. Und ich bin sehr gespannt auf die Predigt und Rainer, stage is yours.
Ja, schönen guten Morgen. Lasse und Judith Eggers sind in Urlaub, aber die Predigtreihe geht weiter von Hast und Rast. Und wir befassen uns damit, wie wir Gelassenheit finden können, wie wir zur Ruhe kommen können in einer schnellen und hektischen Welt. Worte der Wahrheit haben wir gehört. Also ich habe auch einige Worte der Wahrheit mitgebracht. Die sind unzweifelhaft wahr. Und vielleicht sagt ihr, die sind eigentlich trivial. Aber habt da etwas Geduld mit mir. Da kommen wir schon durch. Das Thema Hast und Rast ist nach dem, was ich so von einigen von euch gehört habe, ein wichtiges Thema. Leute sagen, ja, das spricht mich an. Das ist auch meine Situation, dass ich halt ja in einer hektischen Welt lebe und getrieben werde von diesen und jenen Anforderungen und kaum zur Ruhe komme. Und das heißt, wir sind oft überfordert, kommen gar nicht mehr dazu, uns zu besinnen auf das, was wir da eigentlich tun, und womöglich auch gar nicht mehr zur Besinnung vor Gott. Ja, und diese Predigtreihe will uns einige Hilfen an die Hand geben, praktische Hilfen, ganz praktische Dinge, die uns, wie der Name Hilfe schon sagt, wollen uns helfen. Also es geht nicht darum, dass das irgendwelche Gesetze sind, die wir zu befolgen haben, um gute Christen zu sein und um in den Himmel zu kommen, sondern nein, das sollen praktische Hilfen sein. Und jetzt habe ich die Fernbedienung vergessen. Danke sehr. Mit der ich nämlich jetzt weiterschalte zur nächsten Folie oder auch nicht. Habe ich was falsch gemacht? Ist on? Ich drücke auf weiter. Ah, da, ja, okay. So, was ihr da seht, ist da wird Wein angebaut. Und dieser Wein, der rankt sich an einem Spalier entlang. Also dieses Gerüst hier, was ihr da seht, diese Drähte, die da gezogen werden, das nennt man ein Spalier. Und so können die Weinstöcke, die Reben, können dort Spalier stehen sozusagen. So, und dieses Spalier gibt der Rebe Halt und Stütze, damit sie nicht am Boden liegt und verfault und abstirbt, sondern dass sie gut wachsen kann, Licht bekommt und gute Frucht trägt. Und Jesus, der vergleicht sich in Johannes 15 selbst mit einem Weinstock und seine Leute mit den Reben, die an dem Weinstock hängen. Und er sagt, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht also in dieser Predigtreihe nicht bloß um ein paar Regeln, um das Leben besser in den Griff zu kriegen. Okay, das auch. Aber es ist noch mehr. Es geht vor allem daran, dass wir an Jesus dranbleiben, so wie die Rebe am Weinstock dranbleibt, wenn sie denn Frucht tragen will. Also was können wir praktisch tun? Was kann uns praktisch helfen, um besser an Jesus dran zu bleiben? Und die Frucht der Rebe ist natürlich, sind die Weintrauben, ist der Wein. Was ist denn die Frucht, die Jesus meint, die seine Leute hervorbringen können? Das ist ja eben nicht die Frucht, die wir hervorbringen können, sondern es ist Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Und das beschreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief. Und er sagt, er nennt diese Frucht konkret Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und damit sind wir wieder bei unserem Thema von Hast und Rast und zur Ruhe kommen. Denn wenn wir gehetzt und getrieben durchs Leben rennen, dann fällt es uns schwer, liebevoll, fröhlich, friedlich zu sein. Geduldig, freundlich, gütig, treu, rücksichtsvoll und selbstbeherrscht. Nein, dann sind wir eher gereizt und aggressiv. Ja, wenn ich möchte, dass Jesus im Zentrum, in der Mitte meines Lebens steht, dass er alle Bereiche meines Lebens trägt, in alle Bereiche ausstrahlt und hoffentlich sogar in das Leben anderer Menschen ausstrahlt, dann können eben die Praktiken und Gewohnheiten, die wir in dieser Predigtreihe kennenlernen, die können mir helfen, damit das im Alltag auch tatsächlich passiert und ja, die Frucht zur vollen Entfaltung und zur Reife kommt. Ja, und damit sind wir beim... Schaltet hier nicht immer richtig. Okay, damit sind wir beim Thema von heute, wo es speziell gehen soll um die Praxis des Neinsagens. Ich sage Nein, um zur Ruhe und zur Gelassenheit zu finden. Okay, das ist, ich sagte eingangs, manche Wahrheiten sind trivial und eine triviale Wahrheit ist, wenn ich Nein sage, also es fragt mich jemand an und ich sage Nein, dann brauche ich nichts zu tun. Dann habe ich Ruhe und habe die Gelassenheit, weil ich ja nichts weiter tun muss. Aber das ist klar, dass das nicht funktioniert. So funktioniert das Leben nicht, so kommen wir nicht voran. Ich habe mal einige Beispiele mitgebracht. Und die sind zum Teil sind die konstruiert und zum Teil sind die echt. So, im Büro. Kannst du bis Freitag diese Präsentation fertig machen? Ach nein, das schaffe ich nicht. Oder in der Schule. Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Nein, ich habe keine Lust. Und an diesem Beispiel merkt ihr schon, das ist konstruiert. Denn keiner sagt, ich habe keine Lust, sondern man sagt dann, ich habe keine Zeit. Das klingt viel besser. Keine Lust? Ah nee. Oder im Supermarkt. Können Sie mir sagen, wo ich die Eier finde? Nein, Ihnen das zu erklären, ist mir zu umständlich. In der WG. Kannst du heute Abend für alle kochen? Nein, ich bin heute Abend gar nicht da. Im Verein. Hat er das weitergeschaltet? Ja. Kannst du am Samstag beim Infostand in der Fußgängerzone mitmachen? Ach nein, so direkt mit fremden Menschen, das ist nicht mein Ding. Oder in der Gemeinde. Das war vor 5 Jahren. Da war die Frage, kannst du beim Ostergarten mitmachen? Und da haben viele gesagt, nein, das schaffe ich leider nicht. Ich habe zu viele andere Aufgaben. Oder noch 2 Beispiele aus der Gemeinde. Kannst du mit deiner Band in 2 Wochen den Lobpreis leiten? Nein, das wird uns zu viel. Wir sind ja nächste Woche schon dran. Oder Kannst du am 21. Juli die Predigt halten? Nein, das soll ein anderer machen. Ich brauche Ruhe und Gelassenheit. Also das Letzte ist halb echt. Also die Frage ist echt. Lasse hat mich gefragt, ob ich diese Predigt hier übernehmen kann. Und ich hätte sagen können, vielleicht sagen sollen, weiß ich nicht. Nee, sollen andere machen. Aber ich hab ja gesagt und konnte mir nicht die Zeit sparen, sondern musste sie mit Vorbereitung verbringen, musste mich in das Thema einarbeiten. Das ist ja, wie schon beim letzten Mal und beim vorletzten Mal gesagt wurde, basiert das Ganze auf einer Podcast-Serie von Jeff Bethke und John Mark Comer. Also ich habe mir die 10 Folgen angehört, habe viel dabei gelernt und ich muss sagen, das Thema hat mich wirklich herausgefordert, weil da steckt so viel drin, was ich noch lernen muss, was ich nicht mache und was ich machen könnte, machen sollte, was mir helfen würde. Okay, ich bin mal gespannt, ob sich der Zeitaufwand gelohnt hat. Also für mich hat er sich gelohnt. Ich hoffe dann auch für euch. Das könnt ihr mir ja hinterher sagen. Gut, wir haben gesehen an den Beispielen und es ist uns auch sowieso klar, wenn alle immer Nein sagen, das geht nicht, dann passiert nichts, dann kommen wir nicht weiter. Und darum ist das nicht so trivial, wie es eingangs vielleicht erschien. Und das Thema soll jetzt auch keine Entschuldigung sein für diejenigen, die ständig einen lauen Lenz machen und die Arbeit großzügig anderen überlassen. Wenn du zu denen gehörst, dann fühl dich jetzt ermuntert, doch auch mal Ja zu sagen, wenn Bitten an dich herangetragen werden. Aber im richtigen Maß. Und das gucken wir uns jetzt etwas näher an. Also zurück zu den Beispielen, ihr habt sie hoffentlich noch ein bisschen im Kopf und wir sehen da, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, um Nein zu sagen. Keine Zeit, das ist wahrscheinlich der häufigste Grund, andere Aufgaben, andere Prioritäten heißt, ich habe zwar Zeit, aber nicht dafür, sondern ich nehme mir die Zeit für was anderes. Oder ich habe keine Ressourcen. Ich habe keine Fähigkeiten, also so direkt mit fremden Menschen, nee. Ich habe keine Lust, wie gesagt, das sagt keiner, aber da steht oft auch dahinter. Ich brauche meine Ruhe. Und wir sehen, auch anhand der Beispiele, es gibt gute Gründe und es gibt Gründe, wo wir sagen, na, was ist das denn jetzt für eine Ausrede? In der Bibel finden wir eine Begebenheit, bei der Jesus sich mal dem Trubel entziehen möchte, den Anforderungen und seinen Jüngern und sich selbst auch Ruhe gönnen will. Jesus sagt Nein. Und da sagte Jesus zu ihnen, das steht in Markus 6, da sagte Jesus zu ihnen, also zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern, mit denen er unterwegs war, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Jesus war auf der Welt mit einer klaren Aufgabe. 3 Jahre lang zog er mit seinen Jüngern durch das Land. Er informierte die Menschen über das Reich Gottes, was es damit auf sich hat. Er heilte Kranke, rief die Menschen zur Umkehr zu Gott auf. Da war viel los. Wir lesen in der Bibel, dass die Menschen in Scharen zu ihm strömten. Sie hingen an seinen Lippen, denn Jesus, der sprach so ganz anders von Gott als die religiöse Elite seiner Zeit, als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er faszinierte die Menschen mit seinen Worten und mit seinen Taten. Denn er redete nicht nur, er heilte auch Kranke, er tat andere Wunder. Und da ist klar, dass jede Menge los war, zumal die Leute damals noch kein Internet hatten und keine YouTube-Filmchen gucken konnten und mehr Zeit hatten, mit Jesus zusammen zu sein. Und alle wollten was von ihm. Jesus, ich bin gelähmt. Kannst du mich heilen? Jesus, mein Kind ist von einem Dämon besessen. Kannst du es befreien? Jesus, hilf mir, meine Schulden zu begleichen. Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Jesus, ich brauche deinen Rat in meiner Ehekrise. Jesus, wie finde ich Frieden in diesen unsicheren Zeiten? Jesus, was können wir tun, um Umwelt und Klima zu schützen? Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Komm mit und rette sie. Jesus, du bist großartig. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Okay, nicht alle diese Aussprüche sind biblisch belegt, aber so können Menschen auch heute sich Jesus gegenüber äußern und Bitten vorbringen. Also, ihr merkt, es ist viel zu tun für Jesus und seine Jünger. So viel, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen haben. Und das heißt ja schon was. Doch irgendwann in dem ganzen Trubel sagt Jesus, nein, jetzt ist Schluss. Ende Gelände. Jetzt ist Pause angesagt. Erholung, Ruhe. Jetzt brauchen wir es, allein zu sein, unter uns, damit wir mal durchschnaufen können. Und so setzen sie sich ins Boot und fahren rüber zum anderen Ufer des Sees, wo keine Menschen wohnen, wo das klappt mit dem Alleinsein. Aber der Plan geht nicht auf. Wir lesen weiter. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Jesus hatte Nein gesagt, aber jetzt ändert er seinen Plan. Jetzt sagt er Ja. Er sieht die Not der Menschen und nimmt sich dann doch die Zeit für sie. Was können wir daraus lernen? Es ging dann ja. Also es schließt sich an, dass Jesus eben viel lehrt. Das lesen wir, haben wir im letzten Satz gelesen. Es schließt sich dann auch an die Speisung der 5000 und da passieren eben großartige Dinge. Das ging dann doch, obwohl die Jünger und Jesus wahrscheinlich auch ruhebedürftig, erholungsbedürftig waren. Aber Jesus fängt mit Ruhe und Erholung, also mit seinem ursprünglichen Plan, nicht erst dann an, wenn es zu spät ist, wenn die Jünger am Boden liegen und nicht mehr können, sondern er fängt vorher an. Und dadurch schafft er einen Spielraum, schafft die Möglichkeit, wenn Not am Mann ist, dann doch nochmal sich reinzugeben und auch seinen Jüngern zuzumuten, sich reinzugeben und zu arbeiten. Also mit Ruhe und Gelassenheit nicht erst dann anfangen, wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern vorher schon. Jesu Leben auf der Erde hatte ein Ziel. Er war auf dem Weg nach Jerusalem und er wusste, dort wartet das Kreuz auf mich, der Tod am Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt. Aber er rast nicht diesen Weg entlang nach Jerusalem, sondern er nimmt sich Zeit. 3 Jahre Zeit. Und darum hat er in seinem Terminkalender auch nicht jede Minute verplant. Er geht voran, aber er lässt auch Unterbrechungen zu, so wie hier, wie in unserer Geschichte. Für Unterbrechungen, für Ungeplantes war einfach Raum da. Er hatte sogar Zeit für Unterbrechungen von Unterbrechungen. In Markus 5 lesen wir davon. Da ist Jesus wieder in einer Menschenmenge, einer anderen als dieser hier wahrscheinlich. Und dann kommt ein Mann und sagt, meine Tochter ist todkrank. Komm mit, Jesus, rette sie. Lass sie wieder gesund werden. Und Jesus geht mit. Also er lässt sich unterbrechen, lässt sich aus dieser Menschenmenge rausholen, geht mit. Und dann kommt eine Frau von hinten, fasst ihn an. Die will auch Heilung. Und Jesus lässt es zu, dass seine Unterbrechung nochmals unterbrochen wird. Das ist bei ihm drin. Und die Frage ist jetzt, wie können wir uns solch einen Spielraum schaffen, wie Jesus ihn hatte? Und das ist hier falsch. Jetzt springt das hier immer weiter. Ja, ach das. So. Spielraum schaffen, aber wie? Ja. Und zunächst mal So, jetzt kommen viele Dinge, die sind einfach ja mehr oder weniger offensichtlich. Das ist keine Überraschung. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das einfach mal vergegenwärtigen und sagen, ach ja, natürlich, ist so. Und wenn ich das berücksichtige in meinem Leben, dann klappen die Dinge vielleicht besser. Ja und Nein gehören immer zusammen. Wenn ich zu irgendwas Ja sage, sage ich automatisch zu etwas anderem Nein. Wenn ich Ja sage, ich tapeziere jetzt dieses Babyzimmer, von dem Stefan erzählt hat, dann sage ich automatisch Nein dazu, dass ich meine Zeit mit meiner Ehefrau verbringe, dass ich einem anderen helfe, vielleicht helfe mit Dingen, die ich wirklich kann. Ja und Nein gehören zusammen. Umgekehrt ist es ja auch. Wenn ich zu irgendwas Nein sage, sage ich zu etwas anderem Ja. Wenn ich Nein sage, dir zu helfen, dann sage ich Ja, einem anderen zu helfen oder auch zu meiner Bequemlichkeit, zu Hause die Füße hochzulegen. Ja und Nein gehören immer zusammen. Und ein Tipp ist, möglichst nur 60% der Zeit zu verplanen. Keine Sorge, die anderen 40%, die füllen sich automatisch. Aber wenn ich 40% Freiraum habe für Ungeplantes, für Menschen, die überraschenderweise vielleicht meine Hilfe brauchen, dann kann ich diese Hilfe viel gelassener, ruhiger und auch überzeugter geben, als wenn mein Terminkalender so eng ist, dass das überhaupt nicht mehr reinpasst. Also kürzlich ist mein Schwiegervater mal in der Wohnung gestürzt und ich kriege einen Anruf, kannst du mal eben kommen und helfen, dass er wieder hochkommt? Habe ich dann auch nicht gesagt, nee, geht jetzt gerade nicht, mein Terminkalender ist dicht. Natürlich gehe ich dann eben rüber und pack mit an. Ja, aber die Frage ist, welche Unterbrechung lasse ich zu? Wozu sage ich ja, wozu sage ich nein? Wenn ich A helfe, wenn ich der Person A erlaube, mich zu unterbrechen, dann kann ich der Person B dann nicht mehr helfen. Also das, und diese Spannung bleibt auch. Die geht nicht weg, die wird immer da sein. Und ich habe ja auf die Folie geschrieben, vom Geist Gottes führen lassen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Gott um seine Führung bitten, dass er uns durch den Tag bringt und uns zeigt und klar macht, welche Dinge wichtig sind und welche nicht ganz so wichtig sind. Und beim Geld üben wir hoffentlich eine gute Haushalterschaft. Das ist jetzt mal so ein Vergleich. Denn was wir mit dem Geld machen, also einen Überblick zu haben über Einnahmen und Ausgaben, das sollten wir bei der Zeit auch tun. Also beim Geld kennen wir das. Wir wissen, wie viel jeden Monat reinkommt. Wir wissen hoffentlich auch, wie viel jeden Monat rausgeht. Und wenn die Ausgaben auf Dauer höher sind als die Einnahmen, dann haben wir ein Problem. Wir haben eigentlich auch dann schon ein Problem, wenn die gleich sind. Ja, dann habe ich keinen Spielraum mehr. Keinen Spielraum, mir mal was Gutes zu gönnen oder auch anderen was Gutes zu gönnen oder was in die Kollekte zu tun oder zu überweisen. Also dann habe ich ein Problem. Und da gibt es zwei Lösungen im Prinzip. Das ist jetzt auch wieder so eine triviale Wahrheit. Ich kann die Einnahmen erhöhen, wenn ich es denn kann. Ja, also das ist leichter hingeschrieben als tatsächlich umgesetzt. Die Einnahmen erhöhen, dann löst sich mein Problem. Oder ich muss die Ausgaben reduzieren. Ich muss da Einschnitte machen. Schmerzhafte Einschnitte sicherlich, damit ich die Sache wieder ins Gleichgewicht kriege. So, und das mache ich im Prinzip mit der Zeit auch. Aber es gibt da einen wesentlichen Unterschied. Mein Zeitbudget ist begrenzt. Wenn ich zu wenig Zeit habe, dann kann ich nicht die Zeiteinnahmen erhöhen. Warren Buffett, Multimilliardär, Jahrgang 1930, hat gesagt, ich habe so viel Geld und kann mir im Grunde alles kaufen, was ich will, außer Zeit. Und der Mann weiß, wovon er spricht. Ich meine, Jahrgang 1930, da können wir rechnen, dass er die meiste Zeit auf dieser Welt hinter sich hat. Ja, was können wir da tun? Auch wieder zwei Lösungen. Das eine ist schneller machen. Ich habe begrenzte Zeit, aber wenn ich schneller mache, dann kriege ich in diese begrenzte Zeit ja mehr rein. Funktioniert das? Nein, Ich habe dann nur noch mehr Hetze und noch schneller den Zusammenbruch. Und wir sind ja hier, um ja in dieser Predigtreihe zu erfahren, wie wir aus dieser Hetze rauskommen. Also schneller machen, das geht nicht. Das bringt's nicht. Lösung 2, Prioritäten setzen. Und da ist die Frage, was sind die unverzichtbaren Dinge in meinem Leben? Was ist wirklich unverzichtbar? Welche Dinge, welche Menschen, welche Beziehungen? Wir haben im Zeitalter von Social Media haben wir vielleicht Hunderte oder Tausende von Beziehungen, in Anführungszeichen, die aber nicht tief gehen. Vielleicht ist es da sinnvoll, sich auf die tiefer gehenden Beziehungen zu konzentrieren. Ja, die Zeit, die wir haben, können wir so wie einen Koffer betrachten, den wir packen. Stell dir vor, du gehst auf eine Reise, viele sind gerade im Urlaub, haben einen Koffer gepackt und du sollst auch einen Koffer packen, einen Hartschalenkoffer. Einen einzigen Koffer kannst du mitnehmen, da kannst du reinpacken, was du willst. Aber wenn er voll ist, ist er voll. Und das, was du mitnehmen willst, muss in den Koffer reinpassen oder du kannst es nicht mitnehmen. So einfach ist das. Wie planen wir unser Zeitbudget? Es passt nur endlich viel in den Koffer. Ich sagte eben bewusst, es ist ein Hartschalenkoffer. Den kann man also auch nicht so gut ausdehnen, wie das mit manchen Koffern möglich ist. So, und was mache ich? Ich packe zunächst das Unverzichtbare in den Koffer rein. Und das setzt voraus, dass ich mir Gedanken mache, was in meinem Leben ist denn eigentlich unverzichtbar? Schlaf zum Beispiel. Das fällt einem vielleicht nicht als erstes ein, aber der Schlaf ist so ein Riesenbrocken, ist ein großes Gepäckstück in meinem Zeitkoffer, nimmt eine Menge Stunden ein vom Tag. Und manche sagen vielleicht, ach, wenn das nicht wäre, warum müssen wir eigentlich schlafen? Aber wir kommen nicht drum herum. Es ist so, wir brauchen den Schlaf. Christen sind Termine mit Gott wichtig. Termine mit dem Ehepartner, mit Familie, mit Freunden. Arbeit, jedenfalls diejenigen, die im Arbeitsprozess stehen, da ist die Arbeit ein wichtiger Punkt. Sei sie nun geliebt oder ungeliebt, aber sie nimmt einen großen Raum ein. Pflege der alten Eltern, vielleicht eine Vereinsarbeit, wie das bei mir der Fall ist. Und Christen fragen sich oder sollten sich fragen, was ist eigentlich aus Gottes Sicht unverzichtbar? Setzt Gott die gleichen Prioritäten in meiner Zeitplanung, wie ich es tue? Wie finde ich das raus? Und dann kann ich, wenn ich meine Zeit plane, so Ankerpunkte setzen. Stille Zeit, also morgens ein Stück Bibel lesen, ein Stück beten, mit Gott in Kontakt sein. Der Sabbat ist so ein Tag in der Woche, ein ganzer Tag Ruhe, den wir haben. Darauf wird Judith Eggers in ihrer nächsten Predigt noch näher eingehen, darum will ich da gar nicht viel zu sagen. Aber es ist so ein Ankerpunkt in der Woche, wo wir uns festmachen können bei Gott, im Gottesdienst und von da aus Kraft gewinnen, um dann auch die Woche in Angriff zu nehmen. Also du packst in der Reihenfolge der Wichtigkeit die unverzichtbaren Dinge zuerst und wenn der Koffer dann noch nicht voll ist, das ist prima, dann kannst du noch ein paar Goodies dazu packen, was du gerne möchtest. Aber das, was es gibt wahrscheinlich vieles, was du nicht mitnimmst auf eine Reise, was aus deinem Koffer draußen bleibt. Zum Beispiel übermäßige Kleidung, übermäßig viele Bücher, große Handtücher, Bettwäsche, Fotoalben, das lässt du zu Hause. So, und dies alles, also wenn du noch zusätzliche Dinge hast, die du in deinen Zeitkoffer reinpacken kannst, das gruppiert sich dann um die unverzichtbaren Dinge, die schon im Koffer sind, drumherum, soweit noch Platz ist. Aber, ich sagte es gerade schon, wenn der Koffer voll ist, ist er voll. Dann geht nicht mehr hinein. Und wenn du die Dinge quetscht, wenn du versuchst, mehr zu schaffen in der zur Verfügung stehenden Zeit, dann kann es sein, dass da wertvolle Dinge kaputt gehen, zerdrückt werden und Ich selbst gehe dabei kaputt, wenn ich mich ständig überfordere und ständig über meinen Möglichkeiten und über meinem Zeitbudget lebe. Und es kann ja sein, dass du sagst, okay, der Koffer ist zwar noch nicht voll, aber ich bin mit dem Koffer unterwegs und möglicherweise kommen noch Dinge hinzu, die ich jetzt noch nicht kenne, aber für die ich gerne etwas Raum, etwas Zeit haben möchte im Laufe des Tages oder der Woche. Dann lässt du ganz bewusst Freiraum. Termine mit Gott. Ja, stille Zeit, Sabbat steht in Konkurrenz mit anderen Dingen, die um meine Aufmerksamkeit buhlen. Nachrichten, Social Media, die Alltagsaufgaben. Das sind ja und viele spannende Dinge, die ich gerne mache, wo ich mich für begeistere. Und dann bleiben die Termine mit Gott oft auf der Strecke. Und mir fehlt dann die Orientierung. Luther hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Und er hat auch gesagt, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Ja, und ich denke, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Ich bin dann versucht, wenn so viel zu tun ist, sofort anzupacken und loszulegen. Und dann bin ich im Rotieren. Dann bin ich in der Arbeit und das Beten, das ist zu kurz gekommen. Und Luther rückt hier die Dinge zurecht und sagt, das Beten ist ganz wichtig. Das Beten, der Kontakt mit Gott, so wichtig, dass ja alles Arbeiten nützt nichts, wenn es ohne Gebet geschieht. Und umgekehrt natürlich auch, aus der Stille vor Gott kann ich dann auch meine Arbeit besser erledigen, gelassener erledigen, ruhiger erledigen. Aus der Begegnung mit Gott in den Alltag gehen. Gegründet, gestärkt, ausgerichtet. Jesus macht dazu eine tolle Verheißung und er sagt seinen Leuten, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Alles Zufall. Okay, das soll also die Leitlinie meiner Zeitplanung sein. Und dann gehe ich los und schaue, ob es klappt. Und leider ist es so, in vielen Fällen klappt es dann doch nicht. Der Tag läuft anders als geplant, die Woche läuft anders als geplant. Aber dann bitte nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern gucken, wo muss ich meine Planung nachschärfen, verbessern, realistischer planen und dann erneut versuchen. Und aus dem Qualitätsmanagement kennt das der eine oder andere, das nennt sich fortlaufende Verbesserung oder auch PDCA, der PDCA-Zyklus heißt, ich plane, wie ich mir die Dinge vorstelle, dann tue ich sie und dann kommt ein wichtiger Schritt. Control, hier das C steht für Control. Ich gucke, sind die Dinge denn so gelaufen, wie ich sie geplant habe? Und wenn nicht, dann agiere ich und verbessere meine Planung. Und dann geht das Ganze von vorne los. Also das ist nichts Neues oder Ungewöhnliches, was ich hier erzähle, sondern das ist eigentlich standardmäßiges Vorgehen in Unternehmen seit langer Zeit. Und wir können davon auch lernen für unser Leben. Okay. Jetzt könnte man denken, das ist jetzt hier ein Seminar über Zeitmanagement, aber es ist doch eigentlich ein Gottesdienst, oder? Und darum will ich mit einem wichtigen Punkt und einem geistlichen Punkt abschließen, damit ihr keinen falschen Eindruck bekommt. Und die Frage stellen, was ist eigentlich der Grund dafür oder was ist der eigentliche Grund dafür, dass wir so ruhelos sind, dass wir so immer in Eile sind, so getrieben, unzufrieden? Also am Zeitmanagement allein liegt es wahrscheinlich nicht, sondern der Grund ist, dass wir immer mehr und immer weiter wollen. Unsere Bedürfnisse haben nie ein Ende. Klar, das eine oder andere Bedürfnis wird gestillt. Im Job erreiche ich den Projektabschluss. privat schaffe ich es, diese tolle Frau zu heiraten. Da habe ich Bedürfnis Erfüllung. Aber dann geht's weiter. Ist ja nicht so, dass ich dann keine Bedürfnisse mehr habe, sondern ein Bedürfnis folgt auf das andere und wir sind nie zufrieden, nie auf Dauer jedenfalls. Das ist wie ein Feuer, das in einer Wohnung wütet. Das Feuer sagt nicht, okay, diesen Schrank hier, den verbrenne ich noch und dann habe ich genug. Dann höre ich auf. Nee, das macht das Feuer nicht. Sondern das Feuer frisst weiter und weiter und weiter, bis kein brennbares Material da ist. Und ist es dann zufrieden und erfüllt, das Feuer? Nee. Dann bricht es zusammen und geht aus. So ist das. So ist das mit uns Menschen. Unser Verlangen ist unendlich und unstillbar, grenzenlos. Und unser unendliches Verlangen trifft auf ein endliches Leben, auf eine endliche Welt, endliche Zeit. Und daher kriegen wir da keine letzte Erfüllung, keine letzte Befriedigung. Ich finde, das kommt so ein bisschen raus in dem Lied 194 Länder von Mark Forster. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuche sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie es geht erleben. Da kommt die Sehnsucht raus, so viel wie es geht erleben. Und ich glaube nicht, dass Mark Forster oder dass überhaupt das menschliche Herz an irgendeinem Punkt sagt, so, jetzt habe ich genug. Jetzt habe ich alle 194 Länder gesehen und ich verstehe alle 6.500 Sprachen. Jetzt bin ich so richtig rundherum zufrieden. Passiert nicht. Passiert nicht. Und ganz gleich, worauf sich unser Verlangen richtet, ob das Reisen sind, wie bei 194 Ländern, oder ob das die Arbeit ist, die Familie, Beziehungen zu anderen Menschen, Erfahrungen, ganz gleich, was es ist. All das ist endlich und gibt uns nicht die letzte Befriedigung und Erfüllung. Die Grenzen, so, Moment, das war jetzt hier falsch. So, jetzt haben wir es. Das grenzenlose Verlangen sucht die unbegrenzte Erfüllung. Und warum das so ist, das deutet die Bibel an in Prediger 3, Vers 11. Da heißt es, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Nicht nur die Zeit, die kennen wir, sondern auch die Ewigkeit. Wir haben ein Gespür dafür, dass es mehr gibt als diese endliche Zeit, als dieses endliche irdische Leben. Und ich denke, danach streben wir alle, bewusst oder unbewusst, und versuchen, diese Lücke zu füllen. Und ich denke, auch Atheisten tun das, indem sie versuchen, eine Antwort zu finden auf die Frage nach der Unendlichkeit, nach Gott, indem sie sagen, gibt's nicht. Aber sie mussten sich damit mit dieser Frage erstmal auseinandersetzen. Also auch da ist irgendwo, ja, Sehnsucht danach ist vielleicht zu stark das Wort, aber ein Gespür dafür, dass da mehr sein könnte. Und dann rede ich mir ein als Atheist, nein, 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 das ist nicht so. Okay, irdische Mittel, irdische Möglichkeiten schenken uns nicht die letzte Erfüllung. Immer bleibt eine Leerstelle, die unbefriedigt bleibt. Aber muss das so bleiben? Wir wären hier nicht in einem christlichen Gottesdienst, wenn die Antwort ja lautete. Nein, die Antwort heißt nein. Nein sagen, ja? Das ist unser Thema. Das muss nicht so bleiben. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Die unendliche Sehnsucht braucht eine unendliche Erfüllung. Und die findet sie nur im unendlichen Gott. Jesus Christus lädt dich ein. Vielleicht lebst du schon lange mit ihm, vielleicht noch gar nicht. Jedenfalls bist du eingeladen zu ihm. Er lädt dich ein. Und bei ihm kommt dein Herz zur Ruhe, so wie es Augustinus sagt. Bei Jesus findet es einen Fixpunkt, wo es sich festmachen kann, findet Gelassenheit. Und aus dieser Gelassenheit, aus dieser Begegnung mit Jesus heraus, können wir unsere Tage planen, unsere Wochen, unsere Jahre und uns auf die Ewigkeit freuen. Und dann können wir es immer noch genießen, zum Beispiel 194 Länder zu sehen und 6.500 Sprachen zu verstehen und viele Abenteuer zu erleben und oder viele tolle Dinge, Begegnungen mit anderen zu erleben. Aber all das ist wunderbar, aber wir brauchen das nicht mehr, um unser Verlangen zu stillen. Und machen wir uns nichts vor, unser Leben ist auch mit Jesus alles andere als perfekt. Ja, also Paulus, der Apostel, schreibt an die Korinther, damals, als wir da in Kleinasien waren, da waren wir so unter Druck. Wir dachten nicht, dass wir noch mit dem Leben davonkommen würden. Also das Leben ist nicht unbedingt perfekt, ganz sicher nicht. Und das werden wir auch am Anschluss an diese tolle Predigtreihe hier, werden wir auch weiterhin Hektik, Stress und Überforderung erleben. Ich hoffe nur etwas weniger. Und ich hoffe, wir können dann doch zu vielem ganz gelassen Nein sagen. Amen.